Tja, das ist, ja, es wird besser. Ja, Brille habe ich auch dabei. Habe ich natürlich, aber es ist halt nur eine Lesebrille. Wenn ich die ganze Zeit da durchschaue, dann sehe ich euch so verschwommen. Ja, ich möchte euch ja auch angucken. Man weiß ja nie, was ihr so treibt.
Ja.
Ja, das ist schwierig, ne? Jetzt, ich probiere es mal mit dem Licht, aber das hier nicht so, ne, wäre günstig, ne? Also könnte man, ich bringe vielleicht mal demnächst eine Nachttischlampe mit. Habe ich mir übrigens schon überlegt. Okay, also, ja, vor einiger Zeit kommt ein Kumpel bei mir vorbei und sagt so, er hat nur noch ein Ziel im Leben. Na, er möchte jetzt Millionär werden. Ich sag gut, na, hast du denn eine Strategie? Ja, sagt er, er hatte eine ganz einfache Strategie, und zwar möchte er gute Taten tun. Er möchte sich Schätze im Himmel sammeln und somit Millionär im Himmelreich werden. Also ich habe gedacht, ja gut, okay, der Anspruch, der Udo mag es halt nicht klein. Na? Aber ich habe ihn natürlich sehr gelobt. Ich habe gesagt, fantastische Idee, sollte jeder machen. Und dann hat er erzählt, ja, er geht jetzt auch und erzählt das jedem. Und da habe ich gedacht, das ist ja wunderbar. Weil das ist ja dann auch, wenn er das allen Menschen erzählt, ja, die werden fragen, wie hast du das vor, was ist deine Strategie? Und so ist er plötzlich und ganz ungezwungen in einem evangelistischen Gespräch. Und das fand ich prima. Erzählt den Leuten, ihr wollt Millionär werden und ihr seid ganz ungezwungen in einem evangelistischen Gespräch. Und nebenbei kann er dann auch noch etwas erzählen von der christlichen Ethik. Nämlich gute Taten zu tun, ist ja eine christliche Ethik. Ja? Finde ich spitze, dass mein Kollege das so macht. Und das führt uns direkt auf den Predigttext und der steht in Matthäus 6, 19 bis 21. Da steht: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo der Dieb einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Jetzt ist diese Übersetzung nicht ganz falsch, aber da fehlt eine gewisse Tiefe. Im Griechischen ist es so, dass Verben Aspekte haben. Also es geht immer darum, ist eine Handlung einmalig, ist sie ständig oder ist sie ein Resultat von etwas? Und das Wort, was hier für Schätze sammeln steht, Thesaurizo, das steht im Präsens und das ist eine durative Sache. Also wir müssten ja eigentlich übersetzen, sammelt euch nicht ständig oder wiederholt Schätze auf Erden. Also nicht permanent, darum geht's eigentlich. Also nicht nur einfach keine Schätze sammeln, sondern sammelt euch nicht ständig Schätze auf Erden. Und das gilt natürlich dann umgekehrt, wir sollen uns nicht einmalig Schätze im Himmel sammeln, hast was Gutes gemacht, klopfst dir auf der Schulter, machst Urlaub, sondern permanent. Immer wieder Schätze sammeln, nicht einmalig. Das ist eigentlich das Entscheidende an diesem Text. Und wenn wir das jetzt so sehen, wenn sich jemand ständig Schätze sammelt auf dieser Erde, dann wird das sein ganzes Denken über kurz oder lang bestimmen. Alles, was du ständig machst, bestimmt deine Denkweise und wird zu deinem Lebensstil. Was nicht so positiv ist. Und es gibt natürlich verschiedene Schätze, die du hier auf Erden sammeln kannst. Das ist bei jedem auch ganz verschieden. Das ist bei einem das Auto, bei den meisten ist es heute eher das Handy. Früher war das mal das Auto. Es kann aber das Haus sein, es kann auch dein Job sein. Alles kann so ein Schatz auf Erden sein, mit dem du dich permanent beschäftigst. Und der Schlüsselvers in diesem Text hier ist Vers 21. Das wiederhole ich nochmal, denn da steht, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also frag dich, wo ist dein Herz? Und in der Theologie sagt man, es gibt eine ganz entscheidende Frage, die über dein Herz bestimmt. Und das ist die Frage, möchtest du, dass Jesus Christus heute wiederkommt? Oder sagst du dir so schön, wie es auf dem Englischen heißt, heaven can wait. Also der Himmel kann warten. Ich will erstmal das Leben hier genießen, alles, was ich mir aufgebaut habe, und Jesus kann irgendwann kommen. Das ist immer eine, und wenn man genauer drüber nachdenkt, ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Also geht mir zumindest so. So alles hinter sich zu lassen. Denkt drüber nach, was ist euer Schatz? Nur Jesus beschreibt es hier, alles, was du dir auf Erden hier sammelst, das wird irgendwann verloren gehen. Alles. Du wirst nichts halten können. All dein Reichtum, dein Haus, was du dir aufbaust, alles wird gehen. Alles, was du dir für die Ewigkeit anschaffst oder sammelst, das wird niemals vergehen. In Ewigkeit nicht. Und genauso wie die Beschäftigung mit den irdischen Schätzen, so ist es auch, wenn du dir permanent Schätze im Himmel sammelst. Das wird dein Denken bestimmen. Es wird deinen Charakter formen. Es wird zu deinem Lebensstil. Gut. Nun kommen wir zu der, oder es würde sich ja jetzt anbieten, zu fragen, was sind denn eigentlich Schätze im Himmel? So, mein Kumpel hat gesagt, gute Taten tun. Das war für ihn so das Erste, was ihm so eingefallen ist. Aber was ist das genau? Können wir das ein bisschen eingrenzen? Eine Sache ist nicht weit weg von diesem Text, den ich gerade gelesen habe, nämlich in ein paar Versen weiter sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Und zwar sagt er im Vers, also Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also das Reich Gottes, danach zu trachten, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das sollen wir vor allem anderen tun. Deshalb die gute Nachricht, alles, was ihr für das Reich Gottes tut, das sind Schätze im Himmel. Und das fängt an, oder geht los mit den Dämonen austreiben, über den Technikdienst in der Gemeinde, bis hin zum fröhlichen Kaffee ausschenken. Das sind alles schon Taten fürs Reich der Himmel. Daneben gibt es aber natürlich auch ganz konkrete Taten. Eine sehr interessante Geschichte ist die Geschichte von dem reichen Jüngling. Ich glaube, das war sogar die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe. Auf jeden Fall, der reiche Jüngling kommt zu Jesus und fragt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben ererbe? Sagt Jesus zu ihm, wie ist das mit den Geboten, hast du die alle gehalten? Sagt er, ja, von Jugend an. Sagt Jesus, eins fehlt dir aber noch. Verkaufe alles, was du hast und schenk es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Konnte er nicht, er geht weg, ist traurig, er hatte viel Reichtum. Vers 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und zu diesem passt auch eine andere Geschichte, und die ist ziemlich heftig eigentlich, oder ich finde die sehr, sehr gut. Die steht, oh, jetzt habe ich das Kapitel wieder aufgeschrieben. Einfach Matthäus 25, und daraus möchte ich die Verse lesen, 35 bis 40. Die passt sehr gut dazu. Also es geht, in dem Kontext geht es darum, es ist das Endgericht und jetzt sind die Gerechten vor dem Thron Christi, die also als gerecht empfunden wurden. Da sagt Jesus zu ihnen, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und jetzt kommt was Interessantes. Die Leute sind jetzt total überrascht. Die wissen gar nicht, was los ist. Dann werden die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremder gesehen und wann haben wir dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Die sind also völlig überrascht. Die wissen überhaupt nicht, was sie an Jesus getan haben. Keine Ahnung. Und dann sagt Jesus zu ihnen, und der König wird ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also die Menschen tun gute Taten und die wissen es gar nicht. Also wenn wir uns Schätze im Himmel sammeln wollen, dann ist das erstens etwas für das Reich Gottes zu tun. Das sind Schätze im Himmel. Das zweite ist gute Taten an schwache und benachteiligte Menschen. So einfach ist das. Mehr braucht man nicht zu tun. Wenn wir jetzt aber die Geschichte ein bisschen weitergehen, die mein Kumpel da vorhat, da wird man schnell feststellen, in dieser Gesellschaft wirst du nicht so schnell Millionär. Also es gibt die Beispiele, wo ein Mensch vom Tellerwäscher zum Millionär wird. Aber es ist die absolute Ausnahme. Normalerweise geht das nicht. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du wirst kriminell. Ja, im Drogenhandel sitzen Milliarden. Gut, man braucht dazu eine große ethische Flexibilität. Die haben wir jetzt vielleicht nicht alle. Außerdem ist das extrem gefährlich, Konkurrenzsituation und so weiter. Das können wir hier ablehnen. Die zweite Möglichkeit, die ist gar nicht so schwierig. Ist wirklich nicht so schwierig. Da sehe ich doch bei einigen einen Blitzen in den Augen. Was wird er jetzt sagen? Ja, das ist ganz einfach. Du hast schon ordentlich Kapital. Wenn du ordentlich Kapital hast und du legst es geschickt an oder investierst geschickt, dann hast du gute Chancen, Millionär zu werden. Und man sagt in der Regel in der Wirtschaftswelt, die erste ist die schwerste. Hast du schon mal eine? Dann geht das los. Also dann kannst du arbeiten. Und tatsächlich gibt es auch in der Bibel Stellen, die uns mitteilen, dass wir gute Chancen haben, Millionär zu werden. Und eine davon steht in Epheser 1, 13 bis 14. Genau, also lese ich so. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, der Apostel Petrus sagte schon, Die Briefe von dem Bruder Paulus sind nicht immer so einfach zu verstehen. Also worauf es hier ankommt ist, wir haben die Erlösung, wir sind erlöst, wir haben damit das ewige Leben und als Unterpfand dafür, dass wir das ewige Leben haben, ist uns der Heilige Geist gegeben. Das ist dieses so ein Unterpfand. Das ist etwas nicht ganz so gut übersetzt. Also der Begriff, der hier steht, der ist im Griechischen Arabon, heißt er, und der kommt nur dreimal im Neuen Testament vor. Nur ganze dreimal. Und der Begriff bedeutet eigentlich, erste Definition ist eine Anzahlung, durch welche man bereits Rechtsanspruch auf die noch nicht voll bezahlte Sache erhält. Das ist quasi eine Anzahlung, die ich auf etwas leiste, was mir dann aber schon gehört. Kennen Hausbesitzer, man zahlt etwas aufs Haus an, es ist schon mein Eigentum, aber ich muss noch abzahlen. Aber es ist eine Anzahlung geleistet worden. Zweitens geht es bei dem Begriff, das ist ein Angeld oder eine Vorauszahlung, durch welches ein Vertrag seine Rechtsgültigkeit erhält. Also durch diese Anzahlung ist dann ein Pachtvertrag oder sonst irgendwas auch rechtsgültig. Das heißt, der Heilige Geist ist schon die Anzahlung auf unser Erbe. Na? Damit besteht für uns bereits jetzt juristische Rechtssicherheit auf unser Erbe. Und das großartige Erbe, was wir haben, ist natürlich das ewige Leben. Und das Alte Testament und das Neue Testament, die sind schon, also in manchen Sachen sind die schon interessant, wie sie auch zusammengehen. Dieser Begriff hier der Anzahlung, der steht nur dreimal im Neuen Testament. Der steht auch nur dreimal im Alten Testament. Und der kommt in einer ähnlichen Sache vor. Da gibt es eine Frau, ich will das nur ganz kurz erzählen, also die Tamar, das ist die Schwiegertochter von Juda. Und der Juda hat jetzt einen Sohn und den verheiratet er mit der Tamar. Jetzt stirbt er nach kurzer Zeit. Jetzt soll der zweite Bruder die Ehe weiterführen. Der stirbt aber auch nach kurzer Zeit. Da sagt der Juda, weißt du was, du darfst hier als Witwe in meinem Haus bleiben, bis mein dritter Sohn erwachsen genug ist. Aber der Juda hat eigentlich nicht die Absicht, der Tamar den dritten Sohn zu geben. Der erste ist gestorben, der zweite ist gestorben, die Frau bringt nur Pech. Ne, sagt er sich. Okay, auf jeden Fall, nach einer gewissen Zeit stirbt die Frau von Juda. Und der Juda, der möchte dann eine Reise begehen. Und das bekommt die Tamar mit. Und als er sich auf den Weg auf die Reise macht, da sitzt am Wegesrand eine Prostituierte. Ja, die werden sich handelseinig. Es soll ein Ziegenböcklein sein für den Dienst, den er ihr gewährt. Jetzt hat er natürlich dummerweise kein Ziegenböcklein dabei. Ja. Und da verlangt sie von ihm ein Pfand. Also das ist dieses gleiche Wort, dieses Arabon. Und er gibt ihr ihren Siegelring, die Schnur und den Stab. Gut, als er wiederkommt von seiner Reise, möchte er den Ziegenbock dieser Prostituierten geben. Jetzt ist die aber nicht mehr auffindbar. Stattdessen hört Hiob Juda eine andere Botschaft. Und zwar, seine Schwiegertochter ist illegal schwanger geworden. Für Juda gibt es nur eine Reaktion, die muss sofort verbrannt werden. Verbrennen, weg damit. Und die Tamar sendet dann eben den Siegelring, die Schnur und den Stab und sagt, von dem Typen bin ich schwanger geworden. Da steht der Juda da und sagt, okay, die ist doch gerechter als ich. Der Zusammenhang jetzt mit diesem Neuen Testament ist, wenn die Tamar dieses Pfand nicht gehabt hätte, dieses Arabon, wäre sie verbrannt worden. Wenn wir nicht den Heiligen Geist hätten, würden wir nicht gerettet werden. Also ich finde, wenn man sich das mal überlegt, ich weiß, für viele ist das Leben schwierig und wir denken immer darüber nach, welche Probleme wir haben und das ist auch legitim, aber ich möchte doch mal einen Moment da verweilen, was wir eigentlich haben. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr habt den Heiligen Geist in euren Herzen. Und der Heilige Geist, das ist nicht irgendwas, das ist im Prinzip euer Startkapital. Wenn ihr den Heiligen Geist nicht hättet oder wenn ihr nicht in den Himmel kommen würdet, könntet ihr euch auch keine Schätze im Himmel sammeln. Das würde nicht gehen. Der Heilige Geist ist das Startkapital, was wir haben, um überhaupt Schätze im Himmel sammeln zu können. Und das grandios. Und es geht aber noch weiter. Der Heilige Geist ist nicht nur Startkapital, sondern er ist auch Investitionskapital. Denn im Heiligen Geist können wir viele Sachen vollbringen. Wir können Dämonen austreiben. Wundertaten steht in der Bibel. Wundertaten, prophetisch reden und so weiter und so fort. Das heißt, im Heiligen Geist können wir enorm viele Sachen bewegen. Wir können enorm viele Schätze sammeln. Stellt euch das mal vor. Überlegt mal, was ihr habt. Jeder von euch, jeder, der an Jesus Christus gläubig geworden ist, hat den Heiligen Geist. Und das ist prima. Es gibt da noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, und zwar, das ist ganz wichtig, es gibt viele Menschen, die sammeln Schätze aus einer falschen Motivation. Die haben in ihrer Kindheit gehört, der liebe Gott sieht alles. Du musst gute Taten tun. Und das ist die völlig falsche Motivation. Wer aus Angst oder aus Zwang versucht, Schätze im Himmel zu sammeln, der wird scheitern. Das geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Und das ist auch nicht echt. Das geht nicht. Manche Leute machen das und manche Leute, es gibt sogar noch schlimmere Leute, die machen das, weil sie gesehen werden. Also wenn du die alte Dame nur über die Straße hilfst, weil gerade jemand von der Gemeinde gegenübersteht und das sieht, dann wird das nichts. Und wenn du es nur aus Zwang oder aus Angst machst, um dir quasi Treuepunkte wie im Supermarkt im Himmel zu sammeln, das funktioniert nicht. Das wird nicht klappen. Jesus gibt hier auch mal eine eindrückliche Warnung. Eine richtig eindrückliche Warnung. Und zwar sagt er in Matthäus 7, 21 bis 23. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle. Die korrespondiert mit der anderen Stelle. Da sind nämlich wieder Menschen, die total überrascht sind. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Aus Ansehen oder aus einer falschen Motivation, so kann man sich keine Schätze im Himmel sammeln. Das funktioniert nicht. Das ist eine große Warnung für uns. Und ich kann euch sagen, ich habe in christlichen Kreisen schon viel Mist erlebt. Auch von großen Führern, wo später rausgekommen ist, gerade einer fällt mir aus Süddeutschland an, über Jahrzehnte seine zwei Töchter missbraucht hat, in der Gemeinde ein absolut angesehener Typ, ein großes christliches Werk gegründet. Es gibt falsche Propheten und es gibt falsche Messiasse. Gut, das ist die große Warnung. Ja, wie sollen wir denn Schätze im Himmel sammeln? Also aus Zwang geht das nicht. Welche Motivation sollten wir haben? Und das sagt uns eigentlich Johannes 15,5. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, bei dem bleibe ich auch. Und er bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Gar nichts. Ohne Jesus können wir gar nichts tun. Also das muss bei euch hängen bleiben. Ne? Dazu habe ich ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Die Finger unterhalten sich. Wer der Wichtigste ist. Sagt der Zeigefinger, ich bin der Wichtigste. Die Menschen zeigen auf andere Menschen. Und sie benutzen es für wichtige rhetorische Gesten. Sagt ihr daneben, also, na, genau der, ich bin der Größte, deshalb bin ich der Wichtigste. Sagt der Ringfinger, bei mir stecken die Menschen den Ring an, wenn sie eine wichtige Verbindung eingehen. Ich bin der Wichtigste. Sagt der kleine Finger, naja, die Menschen benutzen mich dahin zu kommen, wo ihr nicht hinkommt. Deshalb bin ich der Wichtigste. Der Daumen hört sich dann alles an und sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Also die Brille zu halten hier ohne den Daumen oder ein Glas Wasser zu heben ohne den Daumen, könnt ihr gerne mal probieren. Das funktioniert nicht. Das ist übrigens der Grund, in der Antike wurden den feindlichen Kämpfern oft die Daumen abgehackt. Da konnten die hier noch auf einer Galeere, aber ein Schwert. Ja. Das einfach als Bild. Ohne Jesus Christus können wir gar nichts tun, was geistlich ist. Das ist wie mit dem Daumen. Und natürlich wissen wir ja alle, oder die meisten wissen das zumindest, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Aber Jesus hat uns den Tröster dagelassen, den Heiligen Geist. Deshalb wollen wir etwas in Jesus tun, müssen wir etwas in dem Heiligen Geist tun. Das wäre, ne? Und wie gesagt, wir haben in den Heiligen Geist super Investitionskapital. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, werden die Geistesgaben beschrieben. Und wer wirkt die in uns? Natürlich der Heilige Geist. Aber mit diesen Geistesgaben können wir uns enorme Schätze sammeln. Also ich möchte kurz nochmal zusammenfassen. Werdet Millionär im Reich Gottes. Hör auf, dir ständig Schätze auf Erden zu sammeln, sondern sammel dir Schätze im Himmel. So wird dein ganzer Lebensstil davon geprägt. Im Himmel wird keiner danach fragen, ob du hier auf Erden Millionär warst. Da sind Fragen so wichtig, hast du die alte Dame über die Straße geholfen? Warst du eine liebevolle Mutter, ein liebevoller Vater? Das sind Fragen, die dort interessieren werden. Du hast ein gewaltiges Startkapital erhalten, was wie dir der Tamar das Leben schenkt. Das Leben. Wichtig ist, aus welcher Motivation du dir Schätze im Himmel sammelst. Ohne Jesus Christus, ohne den Heiligen Geist sind es tote Werke. Du hast ein enormes Investitionskapital mit dem Heiligen Geist bekommen. Nutze es. Also werde Millionär. Amen.